17. April 2009 in Babenhausen. Es ist ein unscheinbarer Freitagabend in einer hessischen Reihenhaussiedlung, bis eine unsichtbare Gewalt die Stille zerreißt. Im Haus von Klaus T., 62, und Petra T., 58, fallen Schüsse. Das Ehepaar stirbt noch vor Ort. Auch die 37-jährige Tochter Astrid T., die mit einer geistigen Behinderung lebt, wird von zwei Schüssen getroffen. Schwer verletzt kämpft sie um ihr Überleben. Zurück bleibt eine Szene des Grauens. Mitten an einem Ort, an dem die Grundstücke dicht aneinander grenzen, Wand an Wand leben hier Familie T. und die Familie von Andreas Daso. Eine Nachbarschaft, in der man sich kennt und die nun zum Schauplatz eines Doppelmordes wird. Als die Ermittler den Tatort sichern, entdecken sie winzige, angeschmorte Bauschaumreste, die an den Leichen und auf dem Boden kleben. Schnell wird klar, hier kam ein selbstgebastelter Schalldämpfer zum Einsatz, vermutlich eine mit Bauschaum gefüllte Plastikflasche. Eine Anleitung für genau diese Konstruktion kursierte damals im Internet. Fast ein Jahr lang laufen die Ermittlungen auf Hochtouren, bis die Polizei schließlich den Nachbarn Andreas Daso festnimmt. Die Anklage lautet Doppelmord. Das Ehepaar Klaus und Petra T. lebte in Babenhausen ein zutiefst zurückgezogenes Leben. Ihre Welt schien sich auf die eigenen vier Wände in der Reihenhaussiedlung zu beschränken. Im Untergeschoss des Hauses betrieb Klaus T. ein Immobilienbüro. Das Geschäft lief schlecht und er galt als kauziger Eigenbrötler, der oft zur Flasche griff. Petra T. hingegen soll jahrelang kaum das Haus verlassen haben, gefangen in einer Depression, die ihr den Kontakt zur Außenwelt erschwerte. Ihre Tochter, Astrid T., arbeitete in einer Behindertenwerkstatt und war die einzige aus der Familie, die gelegentlich ein paar freundliche Worte mit den Nachbarn wechselte. Aus dem Haus der Familie T. drangen immer häufiger undefinierbare, fast tierische Laute, so hielten es die Richter später im Prozess fest. Geschrei, Türenknallen und Gepolter durchbrachen vor allem nachts die Stille der Reihenhaussiedlung. Nach Überzeugung des Gerichts beeinträchtigte dieser ständige Lärm das Leben von Familie Daso nebenan massiv. Das führte zu einem andauernden Nachbarschaftsstreit. Doch andere Nachbarn sahen das anders. Sie sagten aus, ein solcher Streit habe nie existiert, obwohl Andreas Daso sich wohl mehrmals bei Kollegen über den Lärm beklagt hatte. Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit, das ist die eine Geschichte. Doch übersah die Polizei am Ende eine ganz andere, viel größere Gefahr. Abseits des Nachbarschaftskonflikts kursierten in Babenhausen Gerüchte, die auf eine völlig andere Spur hindeuteten. Klaus T. fühlte sich von jemandem massiv bedroht, das bestätigten später mehrere Zeugen. Monate vor den Morden bot er einem Zeugen 10.000 Euro für seinen Schutz an, eine enorme Summe, die von seiner tiefen Verzweiflung zeugte. Klaus T. suchte zudem verzweifelt nach einer Waffe, getrieben von einem Gefühl ständiger Gefahr. Schon Jahre vor den Morden fragte er bei einer Hausbesichtigung ein junges Paar unvermittelt, wo man eine Pistole beschaffen könne. Sogar den IT-Betreuer seiner Makler-Homepage sprach er darauf an. Doch die Ermittler nahmen diese Hinweise nicht sonderlich ernst. Sie taten sie als Wichtigtuerei des späteren Opfers ab. Während die Ermittlungen zu der geheimen Bedrohung im Sande verlaufen, konzentriert sich die Staatsanwaltschaft voll auf Andreas Daso. Es wird ein reiner Indizienprozess. Keine DNA-Spuren von Daso am Tatort, die Mordwaffe bleibt bis heute verschwunden. Schnell regt sich massive Kritik, unter anderem von der Unterstützergruppe Monte Cristo, die der Polizei einseitige Ermittlungen vorwirft. Denn die Details werfen Fragen auf. Ein Polizeispürhund reagiert überhaupt nicht auf Geruchsproben von Andreas Daso. Die schwer verletzte Tochter Astrid spricht im Krankenhaus nicht von einem Täter, sondern von den Tätern. Und als man ihr ein Foto des Nachbarn zeigt, lässt es sie völlig kalt. Patrick Koch, ein damaliges Soko-Mitglied, äußerte später, Polizeipräsident Gosbert Dölger habe sich vorschnell auf Andreas Daso als Täter festgelegt. Dölger soll massiven Druck auf die Sonderkommission ausgeübt haben, um schnell einen Ermittlungserfolg zu präsentieren. Der mutmaßliche Grund für die Eile: In seinem Zuständigkeitsbereich gab es zuvor mehrere unaufgeklärte Morde. Auch die Indizien werden nach und nach in Frage gestellt. Die Ermittler waren überzeugt, dass der Täter einen selbstgebastelten Schalldämpfer aus einer Plastikflasche und Bauschaum verwendet hatte. Doch Urteilskritiker bezweifeln das massiv. Neue Gutachten stufen eine solche Konstruktion als völlig ungeeignet ein. Dann die Schmauchspuren. Das Gericht sah sie auf einer alten Bundeswehrhose von Daso als belastendes Indiz. Doch diese Spuren könnten schon seit Jahren an der Kleidung gehaftet haben, noch aus seiner Dienstzeit. Dazu kommt, dass Polizeibeamte, die kurz vor der Hausdurchsuchung noch Schusstests durchgeführt hatten, danach Dasos Wohnung betraten. Haben sie die Schmauchspuren am Ende selbst eingeschleppt? Zu all diesen Zweifeln kommt im Jahr 2021 ein schwerwiegendes Gutachten. Die bekannte forensische Psychiaterin Nala Saimeh untersucht den Fall und kommt zu dem Ergebnis, dass Andreas Daso schlichtweg nicht der Typ Mensch ist, der kaltblütig einen Doppelmord begeht. Doch trotz all dieser massiven Zweifel gab es für die Justiz damals eine ganze Kette von Indizien, die Andreas Daso am Ende hinter Gitter brachte. Das erste Glied dieser Kette führte direkt an seinen Arbeitsplatz. Alles begann mit dem entscheidenden Hinweis eines Kollegen. Wenige Wochen vor den Morden soll Andreas Daso in den ruhigen Büroräumen seines Arbeitsplatzes eine detaillierte Anleitung aufgerufen haben. Eine Schweizer Internetseite beschrieb dort den Bau eines Schalldämpfers, gefüllt mit Bauschaum. Die Baupläne dazu soll er ausgedruckt haben. Wenige Tage später beobachtete der Kollege ihn erneut, wie er an jenem Firmenrechner ungewöhnliche Montagetätigkeiten durchführte. Das fiel dem Kollegen auf, denn Andreas Daso hatte stets betont, dass er eigentlich überhaupt nicht handwerklich geschickt ist. Sein Verhalten wirkte befremdlich. Kurz nach diesen Beobachtungen war der fragliche Computer defekt. Daraufhin wurde er entsorgt und eine der wichtigsten Beweisquellen war für immer verloren. Doch die Ermittler stießen auf weitere Puzzleteile. Wie sich herausstellte, hatte Andreas Daso vor den Morden intensiv nach einer neuen Immobilie für seine Familie gesucht, offenbar um dem Nachbarschaftslärm zu entkommen. Doch nur wenige Wochen nach der Tat brach er diese Suche abrupt ab. Zudem stellten die Beamten fest, dass er zur Tatzeit allein im Haus war, da seine Frau mit den gemeinsamen Kindern zu Verwandten verreist war. Er hatte somit die perfekte Gelegenheit. Und dann waren da die Schmauchspuren. Nicht nur auf der Bundeswehrhose, auch an einem Pulsmesser, einem Hemd und einem Gartenhandschuh von Daso fanden sich ähnliche Partikel. Diese Indizienkette reichte der Staatsanwaltschaft aus, um Anklage zu erheben und Andreas Daso vor Gericht zu stellen. Im anschließenden Prozess wurde jeder einzelne dieser Punkte seziert. Und auch sein Verhalten nach der Tat floss als schwerwiegendes Indiz in das Urteil ein. Denn für die Richter passten die Handlungen des Familienvaters einfach nicht zu einem Unschuldigen. Bereits am 4. und 5. Mai 2009, nur wenige Wochen nach den Morden und zu einem Zeitpunkt, als er lediglich als Zeuge vernommen wurde, erkundigte sich Daso bei seiner Rechtsschutzversicherung nach einem Strafverteidiger. Kurz darauf begann er, gezielt im Internet nach Begriffen wie DNA-Analyse, Spurenlehre, Beweissicherung und Vernehmung zu suchen. Seine Online-Aktivitäten zeigten plötzlich ein tiefes Interesse an forensischen Themen. Bei der späteren Hausdurchsuchung fiel den Ermittlern außerdem auf, dass Keller und Garage akribisch gereinigt worden waren. Jede Ecke, jede Oberfläche wirkte wie frisch gesäubert. Ein Umstand, den das Ehepaar Daso auch einräumte. Im Prozess wurde zudem deutlich, wie massiv der Streit hinter den Kulissen wirklich war. Mehrere Nachbarn bestätigten vor Gericht die ständigen Klagen der Dasos über die Lärmbelästigung. Dass Andreas Daso zum Schlafen Ohrstöpsel brauchte, war im Umfeld ebenso bekannt. Auch wenn er selbst behauptete, diese Gewohnheit stamme noch aus seiner Bundeswehrzeit. Vor Gericht kam auch die Haussuche erneut zur Sprache. Das Ehepaar versuchte, diese als unverbindliche Inspiration darzustellen. Ein Finanzgutachten offenbarte jedoch, dass weder ein Kauf in unmittelbarer Zeit noch ein Bau finanziell möglich waren. Für die Richter war klar, die Familie saß ohne Ausweg fest, was das Motiv letztlich nur bestätigte. Am 19. Juli 2011 folgte schließlich der Schuldspruch. Das Landgericht Darmstadt verurteilte Andreas Daso wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Im Mai 2018 betrat der Hamburger Strafverteidiger Gerhard Strate die Bühne und reichte beim Landgericht Kassel einen Wiederaufnahmeantrag für Andreas Darso ein. Strate hielt eine Täterschaft zwar für möglich, die Verurteilung wegen der dünnen Beweislage jedoch für falsch. In diesem Verfahren wurden auch die neuen Privatgutachten zum Schalldämpfer offiziell vorgelegt, die den Bauschaum in der Flasche als völlig ungeeignet und störanfällig bezeichneten. Doch diese Argumente überzeugten das Landgericht Kassel nicht. Im August 2019 lehnte es das Wiederaufnahmegesuch ab. Auch die Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt scheiterte im Mai 2020. In genau dieser Phase folgte der Brief des ehemaligen SOKO-Mitglieds Patrick Koch, der, wie eingangs erwähnt, den damaligen Polizeipräsidenten Dölger wegen des massiven Erfolgsdrucks schwer belastete. Koch riskierte mit diesem Schritt viel und wurde wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses angeklagt. Das Amtsgericht Dieburg sprach ihn jedoch im November 2021 frei. Für Andreas Darso änderte das alles nichts mehr, zumal das Bundesverfassungsgericht seine Beschwerde bereits im Oktober 2020 nicht zur Entscheidung angenommen hatte. Die letzte Instanz schwieg endgültig. Andreas Darso bestreitet die Tat bis heute vehement. Eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung schien bereits greifbar, als das Landgericht Marburg diese für das Jahr 2026 in Aussicht stellte. Doch die Staatsanwaltschaft Darmstadt legte Beschwerde ein. Das Oberlandesgericht Frankfurt setzte daraufhin eine Mindestverbüßungsdauer von 21 Jahren fest. Darso kann somit erst im Jahr 2031 entlassen werden. Die Richter begründeten die längere Haftdauer ausdrücklich damit, dass er die Tat nach wie vor leugnet. Während ein Unterstützerkreis und die Zeitschrift Tatzeit eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausloben, die zu Darsows Freilassung führen, fordert das Land Hessen Schadensersatz. In zwei Instanzen wurde der Klage stattgegeben, wodurch Darso rund 70.000 Euro für die Behandlungskosten des überlebenden Opfers zahlen soll. Dagegen läuft aktuell eine Beschwerde beim Bundesgerichtshof. Andreas Darso sitzt seine Haftstrafe in der JVA Schwalmstadt ab und bleibt bis heute bei seinem Wort, er ist unschuldig.